Hören Sie nun Pastor Rod McNair. Geschwister, um heute zu beginnen, habe ich für Sie eine Frage. Können Sie schwierige Dinge tun? Können Sie schwierige Dinge tun? Tun Sie schwierige Dinge? Stellen Sie sich Herausforderungen? Haben wir alle ein gewisses Maß an Selbstkontrolle, um Dinge von uns zu verlangen, die nicht immer leicht sind und auch nicht immer angenehm sind? Ich weiß, im ersten Moment klingt diese Frage so toll, wie wenn man Rizinusöl einnehmen soll, wenn man davon spricht, schwierige Dinge zu tun, und wenn Sie jemals Rizinusöl zu sich genommen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Es ist nicht wirklich angenehm, auch wenn es gut für uns ist. Oder wie die Frage, die in einem kürzlich erschienenen Artikel gestellt wurde, mögen Sie es, korrigiert zu werden? Natürlich nicht. Wer mag schon Zurechtweisungen? Und trotzdem ist es gut für uns. Ich denke, das Gleiche gilt dafür, schwierige Dinge zu tun. Per Definition sind schwierige Dinge schwierig zu tun, stimmt's? Ich weiß, das ist eine sehr einfache Erklärung, aber es bedeutet ein gewisses Maß an Unannehmlichkeit, wenn man schwierige Dinge tut. Ich möchte heute darüber sprechen, denn ich denke, im Verlauf wird klar werden, dass es einige Dinge in unserem persönlichen Leben gibt und auch in unserem geistlichen Leben, die damit zu tun haben, ob man bereit ist und ob man fähig ist, sich selbst zu kontrollieren. Es geht um Selbstdisziplin, sich selbst unter Kontrolle zu haben, um schwierige Dinge zu tun. Können Sie schwierige Dinge tun? Wenn Sie es noch nicht erraten haben, der Titel meiner heutigen Predigt ist Schwierige Dinge tun. Schlagen wir auf 2. Timotheus 2 und Vers 1. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 1. Hier lesen wir, dass Paulus zu Timotheus gesagt hat, wenn du ein Christ sein willst, dann wird es Dinge geben, die schwierig sind. Und das heißt in Vers 1, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und Vers 3, leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Paulus sagte also zu Timotheus, wenn du ein guter Streiter Christi sein willst, dann werden einige Dinge von dir Selbstdisziplin abverlangen, eine Selbstkontrolle. Es kann sein, dass du dich aus deiner Komfortzone herausbewegen musst, mehr als es jemals getan hast. Vielleicht wirst du nicht alles haben, was du dir materiell wünschen würdest. Paulus hat manchmal Hunger gelitten, er wurde manchmal verfolgt, er war in Sorge um die Gemeinden, manchmal wegen der Führer und der Verantwortung, die er trug, aber er sagte zu Timotheus, zeige Rückgrat, du wirst schwierige Dinge tun müssen. Wie steht es mit uns, Geschwister? Stellen wir uns schwierigen Situationen, können wir schwierige Dinge tun, als gute Streiter Christi? Wie es Timotheus gesagt wurde, dass er es tun muss. Streiter oder Soldaten Christi werden dafür trainiert, sich auf eine Mission zu konzentrieren. Wie Herr Hart in der Kurzpredigt etwas angedeutet hat, im Hinblick auf Soldaten, die sich im Krieg befinden. Und sie werden dafür trainiert, schwierige Situationen auszuhalten. Auf der Reise, von der ich kürzlich zurückgekommen bin, hatte ich mit einem Mann gesprochen, der etwas davon erzählt hat, durch welches besondere Training unsere Soldaten in diesem Land durchgehen, sodass sie sogar lernen, im Stehen zu schlafen, wenn es nicht sicher ist, ein Camp einzurichten. Sie schlafen im Stehen gegeneinander gelehnt, in einer Gruppe, und wissen Sie, probieren Sie das einmal. Überlegen Sie, wie komfortabel das sein würde. Aber für diese Leute ist es manchmal nötig, um die Mission zu erfüllen. Geschwister, können wir schwierige Dinge tun? 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 17. Beachten Sie hier. 1. Petrus, Kapitel 4 und Vers 17. Petrus sagte, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wenn es schwierig für den Gerechten ist, gerettet zu werden, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Nur sagt hier nicht, dass es schwierig für Gott ist, uns zu retten, dass Gott sich dann Schweiß von der Stirn wischt, wenn wir einmal gerettet sind, und dass er sagt, puh, ich bin wirklich froh, dass ich dich retten konnte. Ich denke nicht, dass das ein Problem für Gott wäre. Es geht mehr darum, dass es ein schwieriger Weg ist. Dass es Dinge gibt, die schwierig für uns zu tun sind, durch die wir aber gehen müssen, um gerettet zu werden. Es gibt Dinge, die wir hinnehmen müssen. Schwierigkeiten, Probleme. Es ist nicht unmöglich, weil wir Überwinder sind. Aber es ist schwierig. Können wir schwierige Dinge tun? Beachten Sie Matthäus Kapitel 19 und Vers 16. Matthäus, Kapitel 19 und Vers 16. Hier ist ein Beispiel, wie Jesus mit einem Mann sprach, der sich überlegte, ob er ihm nachfolgen sollte. Er dachte darüber nach, ein Jünger Jesu Christi zu werden. Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, Was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer, nämlich Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in dem Moment fühlte sich der junge Mann ziemlich gut. Er sagte zu sich selbst, ja, das kann ich abhaken und das kann ich abhaken. Bis jetzt habe ich 100 Punkte. Und so sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Vielleicht waren das die einfachen Dinge, stimmt's? Vielleicht waren das die Dinge, die für ihn nicht schwierig waren. Und er fragte, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein? Wenn du wirklich den ganzen Weg gehen möchtest, dann tu, was schwierig ist. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Nun, warum sagte Jesus dieses zu ihm? Er wusste wahrscheinlich, dass das für diesen jungen Mann eine Schwierigkeit bedeuten würde. Wollte er ihn nur reinlegen, dachte er bei sich, ha, jetzt habe ich dich erwischt. Ich habe das eine erwischt, was du nicht tun kannst. Und das wird dich zurückhalten, dein Potenzial zu erreichen. Offensichtlich nicht, denn Jesus handelt nicht so. Ich denke, Jesus Christus hat verstanden, dass wenn dieser Bereich eine Schwierigkeit für den jungen Mann darstellen würde, er früher oder später diesen Test bestehen müsste. Und so lenkte er direkt seine Aufmerksamkeit darauf und sagte zu ihm, schau, das ist auch erforderlich. Und er konnte es nicht. Warum haben wir Prüfungen? Warum konfrontiert uns Gott direkt mit Dingen, die für uns schwierig sind? Weil er uns hasst oder weil er uns liebt? Oder weil er uns die Gelegenheit geben möchte, zu wachsen und zu lernen und zu überwinden, was schwierig ist, sodass wir es schaffen können, sodass wir dort sein können, sodass wir auch jetzt glücklicher sein können, sodass wir unsere Fähigkeiten erweitern können, sodass wir unser Potenzial erfüllen können. Er will, dass wir wachsen. Vers 22. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Geschwister, gibt es Dinge, die schwer für uns zu tun sind? Im Vergleich dazu ist praktisch jeder von uns heute reich. Im Vergleich zu den meisten, die heute auf der Erde leben und im Vergleich zu denen, die damals gelebt haben. Und er sagt, es ist schwierig, es ist schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Nun, sagt er das, um uns zu entmutigen? Um uns die Hoffnung zu nehmen? Nein. Er sagte weiter, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr. Und sie sagten sich zueinander, ja, dann können wir genauso gut aufgeben. Wer kann dann gerettet werden? Aber Jesus sagte zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Was auch immer für uns die schwierigen Dinge sind, Gott sagt, ich kann euch helfen. Ich kann euch helfen. Aber wir müssen bereit sein, die schwierigen Dinge zu tun. Geschwister, können wir schwierige Dinge tun? Wissen Sie, Gott ist ein Meister darin, schwierige Dinge zu tun. Würden Sie das nicht auch sagen? Nehmen wir zum Beispiel etwas Kleines, wie zum Beispiel das Universum erschaffen. Okay, er hat die Sonne und die Planeten erschaffen, das Sonnensystem, die Galaxien, das Universum. Wie viele von uns können das auch tun? Das ist schon ziemlich schwierig, stimmt's? Er ist ziemlich gut darin, schwierige Dinge zu tun. Er erschuf den Menschen, er erschuf die ganzen Lebewesen auf der Erde. Das ist ziemlich komplex, ziemlich schwierig. Er geht mit uns um, er gibt sich mit uns ab, das ist auch ziemlich schwierig, stimmt's? Er will eine Beziehung mit uns haben, er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Das war auch ziemlich schwierig, glauben Sie nicht? Für ihn und für seinen Sohn. Warum? Weil wir es gebraucht haben. Weil wir einen Erlöser gebraucht haben. Geschwister, wenn Gott bereit ist, alle schwierigen Dinge zu tun, sodass wir in seiner Familie sein können, sind wir auch bereit, schwierige Dinge zu tun? Oder scheuen wir davor zurück? Nun, ich rede nicht davon, riskante Dinge zu tun, oder dass wir uns sorglos in Gefahr bringen. Ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich sage. Ich spreche davon, die richtigen Dinge zu tun, gute Dinge zu tun, die uns etwas über die gegenwärtigen Fähigkeiten herausfordern, die aber hilfreich sind, sodass wir wachsen, sodass wir uns weiterentwickeln, sodass wir mehr Fähigkeiten entwickeln, während wir diese schwierigen Dinge tun. Wissen Sie, ein paar von uns sind gerade zurückgekommen von dem Living Youth Camp, von einem Kanutrip bei einem Jugendlager im Voyager Nationalpark in Minnesota. Es war ein wunderbarer Trip und es hat sich wirklich alles gut ergeben. Wir hatten 43 Camper, die diese wilde Kanufahrt genossen. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Haben Sie es genossen? Vielleicht haben Sie es auch nur ausgehalten. Nein, ich glaube, Sie haben es genossen. Sie haben es genossen, herumzupaddeln während einer sechstägigen Kanufahrt durch einen weltberühmten Nationalpark, in den Leute aus der ganzen Welt kommen. Für diejenigen unter uns, die früher in Sommerlagern waren, hat es viele gute Erinnerungen zurückgebracht und wir haben damals sogar fast die gleichen Strecken befahren. Aber es war eine wunderbare Erfahrung für die Teenager und die Mitarbeiter. Und es ist gerade vor einer Woche fertig geworden. Wir hatten 17 Kanus, voll beladen mit, wie ich schon erwähnt habe, 43 Campern und der ganzen Ausrüstung und 27 Begleitpersonen mit allen Nahrungsmitteln, die wir für 6 Tage gebraucht haben, um zu überleben. Aber es war kein Überlebenstraining, verstehen Sie mich nicht falsch. Unsere Zelte, unsere Schlafsäcke, unsere persönlichen Dinge, unsere Schwimmwesten und die Paddel, es war eine riesige logistische Herausforderung für Herrn Western und diejenigen, die geholfen haben, diesen Trip zusammenzustellen. 2 Teams starteten jeweils vom anderen Ende der Kanustrecke. Eines in Crane Lake am Ostrand und das andere am Kapotagama-See am westlichen Ende. Die Wege kreuzten sich in der Mitte, bis sie an der anderen Seite wieder ankamen. Wir starteten am Sonntagmorgen und kamen am Freitag wieder zurück. Und ich denke, alle würden zustimmen, dass wir danach die beste Sabbatruhe hatten, die wir jemals hatten. Es war eine wunderbare Sabbatruhe. Einfach fantastisch. Aber wissen Sie, am Tag, als wir losfuhren, war es ein einfach wunderbarer Tag. Es war sonnig, nur ein paar weiße Wölkchen am Himmel. Es waren etwa 20 Grad, bei leichtem Wind. Es war einfach ein wunderbarer Tag und ein guter Anfang für diesen 6-tägigen Kanutrip. Nun, das war nur ein Täuschungsmanöver. Am 2. Tag sah es schon ganz anders aus. Die Wolken zogen sich zusammen und es begann zu donnern. Und für den Rest der Zeit kämpften wir gegen die Unwetter an. Aber wissen Sie, die Teams nahmen die Herausforderung an. Sie nahmen wirklich die Herausforderung an und viele von ihnen hatten nie so etwas zuvor getan. Wenn sie schon Kanu gefahren waren, dann nicht in diesem Ausmaß. Es war auf jeden Fall außerhalb ihrer Komfortzone. Wir waren in einer abgelegenen Gegend und es erforderte mehr Geduld, hat ihre Fähigkeiten auf den Prüfstand gestellt. Es erforderte mehr Ausdauer und Teamwork. Und wissen Sie, was mich wirklich beeindruckt hat? Und tatsächlich war es sogar letztendlich gut, dass wir diese Unwetter hatten. Wir hatten kühleres Wetter und Blitze, aber wir waren nicht mehr auf dem See, als die Blitze kamen. Wir waren alle sicher, wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir hatten uns so vorbereitet, dass das Risiko minimiert wurde. Aber es war unkomfortabel genug und es waren genug Widerstände zu überwinden, sodass man sehen konnte, wie sich die Teams zusammenschweißten. Und das umso mehr, je mehr Zeit verstrich. Am 3., 4., 5. Tag. Man konnte sehen, wie die Leute zusammenarbeiteten. Man konnte sehen, wie sie sich einander aushalfen. Man konnte sehen, wie die Einstellung überall großartig war. Es gab keine Klagen. Man hat wirklich sich gegenseitig geholfen. Wegen dieser widrigen Umstände. Wissen Sie, ich glaube, dieser Trip wäre nicht so denkwürdig gewesen und nicht so schön gewesen, wenn es die ganze Zeit 25 Grad gewesen wären. Blauer Himmel mit weißen Wölkchen. Eine sanfte Brise, die aus dem Westen bläst, und das jeden Tag. Nun, Sie können diejenigen fragen, die diesen Trip mitgemacht haben, und vielleicht sagen Sie etwas anderes. Aber es war wirklich eine Herausforderung. Es hat Sie geprüft und es hat Sie angespornt. Und wissen Sie, wir Begleitpersonen waren wirklich stolz auf Sie. Wir waren zuvor nervös gewesen, wie es sein wird. Ich hatte sowas noch nie zuvor getan, aber es ist sehr gut verlaufen. Es war unkomfortabel, es war manchmal sehr unkomfortabel. Aber wissen Sie, wenn man tagelang unbequem gelebt hat, dann verändern sich die Prioritäten. Es hieß nicht mehr, wo ist mein Handy, wo ist mein iPod? Es ging dann mehr darum, wie gerne hätte ich mal wieder ein warmes, trockenes Bett. Ich würde es lieben, mal wieder warm duschen zu können. Ich wünschte, wir könnten etwas anderes essen als getrocknete Eier zum Frühstück. Aber das Schöne war, die Jugendlichen sind mit ihrer Herausforderung gewachsen. Geschwister, widrige Umstände können so etwas für uns tun. Schwierige Dinge können so etwas für uns tun. Warum haben wir 43 Camper mitgenommen und sind den ganzen Weg bis nach Nordminnesota gegangen? Dass sie sich für 6 Tage lang elend fühlen, dass wir sie so nass wie möglich machen konnten, dass sie in feuchten Zelten schlafen sollten und von Moskitos gebissen werden? Haben wir das getan, damit sie sich elend fühlen? Natürlich nicht. Manche mögen den Eindruck gehabt haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es bot ihnen eine Herausforderung. Etwas Schwieriges, etwas Herausforderndes, damit sie sehen konnten und verstehen konnten und erleben konnten, Welche Dynamik sich entwickelt, wenn wir uns schwierigen Dingen gegenübersehen. Und wie schön es ist, dann den Erfolg zu genießen, wenn wir am anderen Ende herauskommen. Und wir sind daran gewachsen. Wissen Sie, Sprüche 13, Vers 19 sagt, wenn kommt, was man begehrt, tut es dem Herzen wohl. Aber das Böse meiden ist dem Toren ein Greuel. Das ist ein biblisches Konzept. Es ist etwas sehr Zufriedenstellendes, wenn man schwierige Ziele erreicht. Haben Sie das jemals bemerkt? Wissen Sie, wenn Sie Ihre Ziele niedrig ansetzen, dann sind sie nicht sehr herausfordernd und sehr leicht zu erreichen. Sagen wir zum Beispiel, morgens aufzustehen. Nun, das ist ein relativ niedrig gesetztes Ziel, stimmt's? Nun, morgens um 5.30 Uhr aufzustehen, ist vielleicht ein etwas höher gesetztes Ziel. Haben Sie jemals gemerkt, wie es sehr viel bequemer sein kann, sich niedrige Ziele zu setzen? Aber es ist eben nicht so lohnenswert. Wir müssen uns hohe Ziele setzen, damit sie sich lohnen, damit man ein Erfolgserlebnis hat. Nun, schwierige Dinge zu tun, wird zu einer verlorengehenden Kunst in unserer Kultur, besonders für unsere jungen Leute. Es gibt eine wachsende Tendenz in unserer Kultur heutzutage, dass wir die Erwartungen an junge Leute nicht so hoch ansetzen wollen. Schließlich ist man doch nur ein Kind, man braucht sich nicht herauszufordern. Nimm's leicht, die Teenagerjahre sind Spielzeit, sind praktisch Jahre zum Wegwerfen. Und es gibt tatsächlich Leute in der Welt, die dieser Einstellung widersprechen. Unter ihnen befindet sich eine Gruppe von jugendlichen Autoren, ich glaube, sie sind im Moment 19 Jahre alt. Ihre Namen sind Alex und Brett Harris. Sie haben ein Buch geschrieben, vor einigen Jahren. Das, was ich hier habe, ist die Ausgabe von 2008, aber ursprünglich ist es einige Jahre früher entstanden. Und es trägt den Titel »Schwierige Dinge tun«. Sie sehen also, ich bin nicht sehr einfallsreich mit dem Titel meiner Predigt. Ich habe ihn sozusagen von Ihrem Buch geklaut. Aber Sie sprechen darüber, dass es heutzutage ein Problem gibt. Und das ist, dass es eine kulturelle Denkweise gibt in der heutigen Zeit, dass viele junge Leute heutzutage nicht mehr herausgefordert werden, schwierige Dinge zu tun, in der Vorbereitungszeit für ihr Leben. Ich lese ein bisschen von dem Bucheinband, wo es heißt, eine wachsende Anzahl von Jugendlichen rebelliert gegen die niedrigen Erwartungen der heutigen Kultur, indem sie sich bewusst entscheiden, schwierige Dinge zu tun, zur Ehre Gottes. Schwierige Dinge tun ist die revolutionäre Botschaft von Alex und Brett Harris in ihrer reinsten und beeindruckendsten Form. Sie gibt den Lesern einen greifbaren Einblick darin, was für Jugendliche möglich ist, die den Lügen der Kultur widerstehen, die ihr Potenzial einschränken. Sie stellen sich gegen die Idee, dass die Jugendjahre eine Art Urlaub von Verantwortung seien. Die Autoren verknüpfen biblische Einsichten, Geschichte und moderne Beispiele, um die Teenagerjahre wieder neu zu definieren. Und zwar als Startrampe ins Erwachsenenleben. Das ist interessant. Ich denke, Sie haben es sehr gut ausgedrückt. Anstatt dass die Teenagerjahre eine Art Urlaub sind von Verantwortung, nennen Sie sie eine Startrampe ins Erwachsenenleben. Es ist die Zeit, sich auf das Erwachsenenleben vorzubereiten. Und diese jungen Männer beschreiben, dass unsere Kultur heutzutage ein solches Verhalten nicht ermutigt. Und etwas ist daran falsch. Und sie sagen weiter, indem sie aus dem Buch zitieren, America in so many words, was so viel heißt wie Amerika in Worten des Jahres. Dort heißt es, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten wir eine erstaunliche Entdeckung. Es gab Jugendliche unter uns. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man gedacht, dass es nur zwei Stufen von Menschen gibt, Kinder und Erwachsene. Und obwohl die Kindheit ihre schönen Momente hatte, war das Ziel doch immer, aufzuwachsen. Und zwar so schnell wie möglich, um die Gelegenheiten des Erwachsenenlebens zu genießen und die Verantwortung als Erwachsene wahrzunehmen. Aus dem Mädchen wurde eine Frau und aus dem Jungen wurde ein Mann. So einfach und bedeutsam war es. In früherer Zeit war ein Kind, das die Größe eines Erwachsenen erreicht hatte, im Alter von 13 oder 14 Jahren, bereit für Erwachsenenarbeit. Aber jetzt wurde die Größe von Erwachsenen so früh erreicht wie sonst, aber die Vorbereitung für diese Verantwortung als Erwachsene dauerte bis zum Alter von 18 Jahren oder später. So wurden die Jahre, die auf -10 endeten, etwas Neues und Eigenständiges. Der Teenager hatte unsere Welt neu definiert. Das ist interessant, denken Sie darüber nach. Das Konzept ist umstürzlerisch. Warum sollte ein Teenager, der seine Freiheit genießt, sich der Autorität der Erwachsenen unterordnen? Mit der Entdeckung dieses neuen Lebensabschnitts wurde unser Jahrhundert seither zum Jahrhundert der Teenager. Das ist interessant. Das sind nicht Leute aus der Kirche, die das sagen. Das sind Leute von außerhalb und sie erkennen, dass etwas falsch ist mit unserer Gesellschaft und in dem, was wir den jungen Leuten erzählen. Nun, bitte verstehen Sie, dass nicht alle Jugendlichen so sind. Es gibt viele, die sehr fleißig sind und sehr sorgfältig an der Planung ihrer Zukunft. Aber der Punkt ist, es gibt eine unausgesprochene Botschaft in unserer Gesellschaft und sie kann auch auf uns abfärben, in der Kirche. Schlagen wir auf Prediger Kapitel 11 und Vers 9. Prediger Kapitel 11 und Vers 9. Unsere jungen Leute sollen inspiriert werden, Dinge zu tun, die sie vorbereiten auf das Erwachsenenleben, dass sie die Herausforderung annehmen können, sodass sie ihre Zeit nicht vergeuden. Prediger 11 und Vers 9. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel. Und denken Sie darüber nach, was hier gesagt ist. Es heißt hier also, dass die Jugendjahre keine Jahre zum Wegwerfen sind. Sie sind keine Zeit, es einfach leicht zu nehmen und sich zurückzulehnen und einfach nur herumzuhängen, um praktisch zu warten, bis man erwachsen wird, um ernsthaft in das Leben einzusteigen. Ja, sie sind auch Zeiten, um zu tun, was einem gefällt. Aber es ist auch die Zeit, vorauszudenken und darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hat, was man als Jugendlicher tut. Sie sind auch eine Zeit, um manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen und zu beginnen, Charakter zu entwickeln. Sie sind zum Beispiel eine Zeit, um für den Sabbat einzutreten. Es gibt eine Zeit für Charakterstärke, die man für das ganze spätere Leben gebrauchen kann. Sie sind auch eine Zeit für Studien und dafür schwierige Dinge zu lernen. Ich erinnere mich, als ich in der Schule war, gab es manche Schüler, die versucht haben, möglichst wenig zu tun. Sie haben die einfachsten Kurse belegt. Aber was ist der Punkt? Es geht doch um Bildung. Wir wollen herausgefordert sein und wir hoffen, dass unsere jungen Leute schwierige Kurse belegen. Dass sie versuchen, zu lernen, was sie können. Eltern, inspirieren wir unsere Jugendlichen, ihr Leben so zu sehen? Fordern wir unsere Jugendlichen heraus, sodass sie das Leben als herausfordernd und spannend erleben, sodass sie sich selbst herausfordern, schwierige Dinge zu tun und schwierige Ziele zu setzen, dass sie sich überhaupt Ziele setzen? Das ist die Zeit, es zu tun. Sprüche Kapitel 20 und Vers 11, schlagen wir das bitte auf. Sprüche Kapitel 20 und Vers 11. Ermutigen wir unsere jungen Leute, Verantwortung zu übernehmen, in dem Maß, das angemessen ist. Aber ermutigen wir das. Sprüche 20, Vers 11. Schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob er lauter und redlich werden will. Wissen Sie, manchmal ist es sogar in der Kirche so, dass wir die Ziele verwässern und dass wir uns selbst sagen, die Kinder sind ja noch nicht getauft und da können wir nicht den gleichen Standard anwenden. Aber wo sagt es, dass Gottes Gesetze für Kinder nicht anwendbar sind? So wie für Erwachsene. Sie sind dieselben, stimmt's oder nicht? Ja, sie müssen belehrt werden. Ja, sie machen Fehler. Aber wir müssen unsere Erwartungen ja deswegen nicht herabsetzen, sondern müssen sie herausfordern, diesen hohen Standard zu erreichen. Nun, warum ist das so wichtig? Wie diese jugendlichen Autoren hervorgehoben haben, Apathie als Teenager führt zu Apathie als Erwachsene. Überlegen Sie sich, wie viele Sitcoms, wie viele Vorabendserien es im Fernsehen gibt. Und sie zeigen 20- oder 30-Jährige oder sogar 40-Jährige, junge Erwachsene, die kein Ziel und keinen Zweck im Leben haben. Sie hängen einfach nur rum. Das ist eine sehr subtile Veränderung in unserer Kultur, die hier stattfindet. Ich zitiere nochmal aus dem Buch Schwierige Dinge tun, wo es heißt, im Jahr 2005 erschien im Time Magazine ein Artikel über Kiddles, kindliche Erwachsene. Sie sind keine Erwachsenen und keine Kinder, sondern kindliche Erwachsene. Eine neue Brut von Jugendlichen bis in die späten 20er Jahre und darüber hinaus, die einen überzeugenden Beweis dafür liefern, dass das Konzept des Jugendlichen kein biologisches Lebensalter ist, sondern eine kulturell geprägte Einstellung. Dieses Alter hört nicht auf, wenn man die Schule abschließt oder wenn man 21 Jahre alt wird. Kindliche Erwachsene haben im Allgemeinen keinerlei Orientierung im Leben und fühlen auch keine Dringlichkeit, etwas zu erreichen. Gesetzlich gesehen sind sie Erwachsene, aber sie stehen an der Schwelle zum Erwachsenenleben und sie gehen einfach nicht hindurch. So Terry Apter, Psychologe an der Universität von Cambridge. Mit anderen Worten, sie stehen auf dem Sprungbrett ins Erwachsenenleben, aber sie springen einfach nicht ab. Das ist unsere Kultur heutzutage, Geschwister. Das ist es, was geschieht. Und nicht nur in Amerika. Länder überall auf der Welt haben dafür Namen erfunden. In England heißen sie Kipper. Auf Deutsch heißen sie Nesthocker. Mama-Kinder im Französischen. Und es wird gesagt, dass es nicht nur ein vorübergehender Trend ist und kein Schluckauf in der gesellschaftlichen Entwicklung. So warnt der Artikel weiter. Es ist ein viel größeres Phänomen in einer ganz anderen Größenordnung. Nun, warum ist das wichtig, Geschwister? Weil wir in diesem Zeitalter leben. Wir leben mitten in diesem Zeitalter. Und wir lieben unsere Jugendlichen. Unsere Jugendlichen sind die Zukunft. Und wir wollen, dass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und bereit zu sein fürs Erwachsenenleben. Wir wollen, dass sie bereit sind, vorbereitet, um starke Säulen zu werden. Wir wollen, dass sie bereit sind für die Last des Lebens und auch die Segnungen ernten können. Sehen wir, wie schädigend diese kulturelle Veränderung ist für die Zukunft, was die Gesellschaft betrifft und auch was die Kirche betrifft. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 11. Schlagen wir das einen Moment auf. Ermutigen wir unsere jungen Leute, schwierige Dinge zu tun, Herausforderungen anzunehmen? Darum geht es. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 11. Dort heißt es, dies gebiete und lehre, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Paulus ermutigte Timotheus, verachte deine Jugend nicht. Erledige einfach deinen Auftrag. Erfülle deine Verantwortung. Aber wissen Sie, wir können das auch noch auf andere Weise betrachten. Auf der einen Seite erhebt unsere heutige Kultur die Jugend zum Ideal, ewige Jugend. Aber auf der anderen Seite verachten sie auch die Jugend. Sie halten sie für eine Zeit, die man wegwerfen kann, nicht für eine Zeit der Vorbereitung. Und so müssen wir unsere Jugendlichen also ermutigen, diese Zeit nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern sich auf große Dinge in der Zukunft vorzubereiten. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 19 und Vers 11. Lukas 19 und Vers 11. Und ich möchte unsere jungen Leute hier ermutigen, und alle, die das später hören werden, nutzen Sie Ihre Zeit ernsthaft. Gebrauchen Sie die Jugendjahre als ein Sprungbrett, als Vorbereitung für aufregende Ereignisse im Erwachsenenleben, für die herrlichen Gelegenheiten und die Segnungen, die kommen können, wenn wir das tun. Lesen wir Lukas Kapitel 19, Vers 11. Je mehr wir Gelegenheiten wahrnehmen, indem wir schwierige Dinge tun, umso größere Gelegenheiten haben wir später. Lukas Kapitel 19, Vers 11. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fremdes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er seine Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Nun, wenn unsere jungen Leute die Gelegenheiten beim Schopf packen, die ihnen gegeben werden, im Kleinen, selbst so kleine Schritte, die man als Kind und als Jugendlicher schon bekommt, diese kleinen Schritte können sich in große Gelegenheiten verwandeln in der Zukunft. Besonders, wenn wir darauf achten, was im Reich Gottes geschieht und danach. Es ist ein erstaunliches Prinzip hier. Wenn wir im Geringen treu sind und die kleinen Schritte jetzt tun, wird Gott unsere Fähigkeiten vermehren. Und unsere jungen Leute müssen das wissen. Vielleicht geht es darum, einen schwierigen Kurs zu belegen, wie ich vorher erwähnt habe. Vielleicht auch Bibelkurse von der Living University. Vielleicht geht es darum, eine Sprache zu lernen. Das ist eine schwierige Sache. Ich habe früher mal Fremdsprachen gelernt und ich weiß, es ist schwierig. Es treibt einen manchmal aus seiner Komfortzone heraus. Aber es ist eine gute Sache, die man tun kann, wenn man jung ist. Sich freiwillig melden, in der Gemeinde auszuhelfen. Und wenn wir uns freiwillig gemeldet haben, dann auch rechtzeitig erscheinen. Jedes Mal. Das ist ein kleiner Schritt für einen jungen Menschen, aber manchmal ist es eine schwierige Sache zu tun. Aber je mehr wir die kleinen, schwierigen Dinge tun und gut tun, umso mehr können sie sich in große Gelegenheiten verwandeln. Wir haben eine großartige Zukunft vor uns. Aber wissen Sie, diese Herausforderung gilt nicht nur den Jugendlichen. Sind schwierige Dinge nur für Jugendliche schwierig? Oder müssen wir alle von Zeit zu Zeit gegen Apathie kämpfen und dagegen immer den einfachen Ausweg zu nehmen? Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 3. Ich habe jetzt einige Zeit lang über Jugendliche gesprochen, aber erweitern wir das ein bisschen. Denn es geht nicht nur um Jugendliche. Es ist nicht nur ihre Verantwortung. Es gilt für uns alle. Beachten wir Offenbarung Kapitel 3 und Vers 14, eine vertraute Schriftstelle. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, da sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Nun, wenn wir verstehen, worum es hier geht, dann heißt es, dass das letzte Kirchenzeitalter charakterisiert ist durch eine lauwarme, bequemliche Einstellung. Aber warum ist das so? Woher kommt diese Bequemlichkeit? Lesen wir weiter, Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Geschwister, warum ist das ein Problem im letzten Kirchenzeitalter? Nun, weil es ein Problem der gesamten Gesellschaft ist. Die ganze Gesellschaft richtet sich nach Bequemlichkeit aus. Versuch es nicht zu arg, verlange nicht zu viel von dir. Du musst deinen Appetit nicht zügeln. Tu einfach, was sich gut anfühlt. Du brauchst nicht über Selbstkontrolle nachzudenken. Über Selbstdisziplin. Ist es nicht so, dass selbst diese Worte, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, so klingen, als kämen sie aus dem 18. Jahrhundert? Sie scheinen nicht mehr wirklich in unser Zeitalter zu passen. Selbstkontrolle? Zurückhaltung? Selbstdisziplin? Vor einigen Jahren gab es eine Werbung für Sprite. Da hieß es, hör auf deinen Durst. Das ist auch eine wunderbare Zusammenfassung unserer heutigen Kultur in der Gesellschaft. Hör auf deinen Appetit. Zügel ihn nicht. Tu nicht, was schwierig ist. Man braucht sie nicht selbst zu disziplinieren. Geschwister, diese Gefahren drohen nicht nur für junge Leute. Es gilt für uns alle. Und vielleicht die größte Gefahr unserer Zeit ist es, bequemlich zu werden, apathisch zu werden, sich davon abbringen zu lassen, schwierige Dinge zu tun. Wiederum können wir schwierige Dinge tun. Das Zeitalter von Laodicea ist definiert durch das Tun leichter Dinge. Das Leben ist bequem. Natürlich muss ich zur Arbeit gehen, aber ich habe einen Job. Ich habe genug. Ich habe all die Dinge, die ich brauche. Viele der Dinge, die ich will. Ich verpasse keine Mahlzeit. Andere Zeitalter waren nicht so. Geschwister, in einer Zeit der Apathie und Bequemlichkeit haben wir da immer noch ein Dringlichkeitsempfinden und ein Eifer dafür, schwierige Dinge zu tun. Das ist der Punkt. Schlagen wir auf Jesaja Kapitel 32, Vers 9. Hier stehen Warnungen, die das alte Israel betrafen, über schwierige Zeiten, die über ein bequem gewordenes Volk kommen. Die Menschen lebten sehr bequem und sehr gemütlich, und das passt sehr gut auf unsere Zeit heute. Jesaja 32 und Vers 9. Dort heißt es wohl an, ihr stolzen Frauen, hört meine Stimme, ihr Töchter, die ihr so sicher seid, die ihr so bequem lebt, so gemütlich, wo keine Gefahr droht. Nehmt zu Ohren meine Rede. Über Jahr und Tag, da werdet ihr sicheren zittern, denn es wird keine Weinlese sein, auch keine Obsternte kommen. Erschreckt, ihr stolzen Frauen, zittert, ihr sicheren. Ist das nicht ein treffendes Bild für unsere Gesellschaft heute? Für ein Volk, das sich sicher wähnt, das bequem geworden ist, das die Last und die Schwierigkeiten nicht mehr gewöhnt ist, die noch vor wenigen Generationen Alltag war. Zieht euch aus, entblößt euch und umgürtet eure Lenden. Man wird klagen um die Äcker, ja um die lieblichen Äcker und die fruchtbaren Weinstöcke, um den Acker meines Volks, auf dem Dornen und Hecken wachsen, um alle Häuser voll Freude in der fröhlichen Stadt, denn die Paläste werden verlassen sein, und die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein. Dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide. Es heißt also, schwierige Zeiten kommen. Damals, und wir wissen, dass auch in Zukunft wieder schwierige Zeiten kommen. So wie wir im Moment leben, das wird nicht beibehalten werden können. Schwierige Zeiten kommen. Sind wir eingeschläfert von der Bequemlichkeit um uns herum, oder sind wir bereit, jetzt die schwierigen Dinge zu tun? Beachten Sie 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 1. 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 1. Das ist eine Prophezeiung für unsere Zeit. Das sollst du aber wissen, schreibt Paulus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Das klingt nach Leuten, die sich nicht selbst disziplinieren können und wollen. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, ohne Selbstkontrolle, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Und wie könnte man unsere Gesellschaft heute besser zusammenfassen? Geschwister, der Punkt ist, wir sind ein Produkt unserer Gesellschaft. Sind wir also bereit, die schwierigen Entscheidungen zu treffen, die schwierigen Dinge zu tun? In einer Gesellschaft, die immer weiter dahin driftet, bequemlich zu sein, weil das die Herausforderung ist für diejenigen, die in dieser Zeit leben. Stellen wir uns diesem Trend entgegen oder vermeiden wir Herausforderungen? Werden wir etwas genauer, wenn wir über diese Dinge reden? Was sind die schwierigen Dinge, die wir tun müssen? Ich denke, wir könnten eine endlose Liste aufstellen. Wir alle haben verschiedene Dinge, die schwierig für uns sind. Manche Dinge, die schwierig für mich sind, sind vielleicht nicht schwierig für Sie und umgekehrt. Aber hier sind ein paar Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind. Und vielleicht können Sie auch andere hinzufügen. Was sind ein paar schwierige Dinge für Christen im Zeitalter von Laodicea? Nummer 1. Seien Sie bereit, Verpflichtungen einzugehen. Seien Sie bereit, Verpflichtungen einzugehen. Würden Sie nicht sagen, dass Verpflichtungen schwierig sind? Wenn man sich für etwas verpflichtet, dann kann man schon andere Dinge nicht mehr tun. Aber um die Segnungen des Lebens ernten zu können, müssen wir uns manchmal zu Dingen verpflichten. Wir müssen uns zum Beispiel verpflichten für Bildungsmaßnahmen, müssen uns in finanziellen Dingen verpflichten, in der Ehe, mit unseren Kindern. Ich erinnere mich an ein Zitat, das ich mal gehört habe: Wenn man sich nicht verpflichten will, Kinder zu erziehen, sollte man keine haben. Es ist eine Verpflichtung, wenn man einmal Kinder hat, dass man sie auch erzieht. Man kann sich dann nicht mehr entscheiden, es nicht zu tun. Und wenn wir diese Verpflichtung wahrnehmen, dann sehen wir auch die Freuden, die daraus erwachsen. Die Segnungen, die das im Leben bringen kann. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 14, Vers 25. Vielleicht die größte Verpflichtung, die wir eingehen müssen, Jesus Christus hat es hier erklärt. Und es ist eine sehr schwierige Verpflichtung. Eine Herausforderung. Aber wir sind sie eingegangen. Lukas Kapitel 14, Vers 25. Dort heißt es: Es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, haben Sie den Eindruck gehabt, diese Predigt zieht Sie bis jetzt herunter? Wie steht es mit dem, was Jesus Christus da gesagt hat? Er sagt, wenn Sie nicht bereit sind, alles aufzugeben, dann sind Sie nicht qualifiziert, sein Jünger zu sein. Hat Jesus Christus gesagt, schwierige Dinge sind erforderlich für seine Jünger? Er hat es nicht kaschiert. Er hat gesagt, wenn wir ewig leben wollen, wenn Sie das Heil erhalten wollen, dann müssen Sie bereit sein, alles aufzugeben. Und wissen Sie, das Erstaunliche ist, mit Gottes Hilfe hilft er uns zu sehen, wie wir es tun können und wie wir die Vorzüge sehen können. Und er hilft uns auch, diese Verpflichtung einzugehen und zu erfüllen. Aber wir müssen die Verpflichtung eingehen. Diejenigen von uns hier in diesem Raum, die getauft sind, wir sind an diese Kreuzung in unserem Leben gelangt und wir sind diese Verpflichtung eingegangen. Beachten Sie Philipper Kapitel 3 und Vers 8. Philipper Kapitel 3 und Vers 8. Philipper Kapitel 3 und Vers 8. Was ermöglicht uns, eine so schwierige Verpflichtung einzugehen? Nun, wir erkennen die Vorzüge. Wir sehen, was dabei herauskommt, wenn wir bereit sind, die Verpflichtung einzugehen und Christus nachzufolgen. Schauen wir, was Paulus gesagt hat. Philipper 3, Vers 8. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Nämlich die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und zu seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ist es nicht interessant, wenn wir lernen, diese kleinen, schwierigen Entscheidungen zu treffen im Laufe unseres Lebens, dass wir die Vision immer deutlicher sehen können? So konnte Paulus sagen, im Lauf seines Lebens, dass all das, was er aufgegeben hatte, überhaupt nichts war, wertlos war. All diese Dinge, von denen Christus gesagt hatte, wir müssen bereit sein, sie aufzugeben, je mehr Paulus auf diesem Weg wandelte, umso mehr erkannte er die Vision, umso mehr erkannte er das Ziel und umso leichter wurde es, diese Dinge gehen zu lassen. Und gilt das nicht auch für uns? Wenn wir diese Verpflichtung eingehen und dann auch erfüllen, je mehr wir schwierige Entscheidungen getroffen haben, umso leichter wird es dann, wir können das Ziel sehen. Wissen Sie, manche von uns stehen gerade am Scheideweg, diese Entscheidung zu treffen. Hier in diesem Raum und andere, die es später hören werden. Sie überlegen sich, Wir sind nicht wirklich sicher, ob wir es schaffen können. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich diese Verpflichtung eingehen kann für Jesus Christus. Nun, wenn wir in diese Kategorie fallen, dann müssen wir Gott um Hilfe bitten. Wir müssen ihn bitten, uns zu helfen, durch diese Tür hindurchzugehen, dass wir erkennen können, dass es zu unserem eigenen Besten ist. Denn wir geben nicht wirklich so viel auf, wenn wir unser Leben ihm übergeben. Und dann müssen wir nur diesen Schritt wagen und Gott bitten, uns zu helfen, uns zu unterstützen. Verpflichtungen können erstmal abschreckend sein, aber sie beginnen mit einem kleinen ersten Schritt. Nummer 2. Eine zweite schwierige Sache für uns heute, die wir tun müssen, ist, sich auf ein Ausbildungsprogramm zu begeben. Beginnen Sie ein Ausbildungsprogramm. Wissen Sie, Sie können sich verpflichten, in einem Leichtathletikteam zu sein, aber das bringt Sie nicht wirklich in Form. Wenn Sie sich einem Leichtathletikteam anschließen und dann auf den Zuschauerrängen Platz nehmen, während die anderen üben, dann wird der Trainer das nicht wirklich gerne sehen, stimmt's? Das würde nicht funktionieren, wir kommen da nicht in Form. Sehen wir unser Leben als ein Trainingsprogramm oder versuchen wir am Ufer entlang zu schwimmen? Wir tun das manchmal beim Kanufahren. Wenn der Wind so stark bläst und es regnet so arg, versuchen wir an der Küste zu bleiben und uns mit Ponchos abzudecken, aber es funktioniert nicht wirklich. Und meistens dreht sich der Wind und bläst einem doch wieder ins Gesicht. Ist unser Leben nicht wirklich auch so? Am Ufer entlang zu driften, funktioniert nicht wirklich. Ich erinnere mich daran, als wir in der Schule waren und es war Zeit für Basketball oder Baseball oder Leichtathletik. Weil wir im Training waren und versuchten in Form zu bleiben, haben wir wirklich darauf geachtet, was wir aßen. Wir haben darauf geachtet, dass wir genug Schlaf bekommen und dass wir gesund bleiben. Weil wir wussten, wenn wir uns in dieser Hinsicht gehen lassen, für diese üppige Mahlzeit heute, muss man morgen während des Trainings wieder bezahlen. Stimmt's? Man wird sich dann schlecht fühlen, einfach schrecklich. Aber es war erstaunlich, als die Saison vorbei war, als diese Dringlichkeit nicht mehr gegeben war, in Form zu bleiben, erstaunlich, wie schnell wir unsere Form verloren. Sie wissen, die Eiscreme, die Kekse, all diese leckeren Dinge, die sahen wirklich so gut aus. Geschwister, sehen wir unser Leben als Trainingsprogramm an für das Reich Gottes? Erkennen wir, dass wir eine Selbstdisziplin an den Tag legen müssen? Schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Kapitel 9. Um die Segnungen zu empfangen, müssen wir nicht nur Verpflichtungen eingehen, sondern wir müssen auch trainieren. Wir müssen ein Programm haben und einen persönlichen Trainer. Wissen Sie, das Wort Selbstdisziplin ist an sich schon interessant. Es hat heutzutage einen schlechten Beigeschmack und klingt wirklich schlimm. Sich selbst disziplinieren, das klingt so einschränkend. Aber was bedeutet das wirklich? Disziplin heißt eigentlich nur lehren. Es bedeutet, sich selbst zu lehren. Es bedeutet, sein eigener persönlicher Trainer zu sein. Haben wir Selbstdisziplin? Befinden wir uns in einem Trainingsprogramm? Trainieren wir uns selbst? 1. Korinther 9 und Vers 24. Dort heißt es, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Wissen Sie, wenn wir im Training sind, wenn wir auf dem Sportplatz sind, dann wissen wir, dass wir uns zurückhalten müssen und vorsichtig sein müssen mit dem, was wir tun. Haben wir dieselbe Dringlichkeit in unserem Leben? Oder driften wir nur am Ufer entlang? Jene nun tun es, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Die New International Version sagt das hier so, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt, jeder aber, der kämpft, begibt sich in ein strenges Trainingsprogramm. Befinden wir uns in einem Trainingsprogramm? Sehen wir unser Leben als ein Trainingsprogramm an? Das klingt natürlich erstmal nicht nach Spaß. Das klingt so, als müsste man Rizinusöl zu sich nehmen. Aber Sie wissen, die Vorzüge sind enorm. Gibt es Dinge in Ihrem persönlichen Trainingsprogramm, die Sie erreichen möchten? Gibt es Dinge, die Sie ändern wollen? Vielleicht in der Weise, wie Sie mit Stress umgehen? Wissen Sie, viele Wege, wie man in dieser Gesellschaft mit Stress umgeht, bringen tatsächlich mehr Stress. Es sind Fluchtreaktionen, Fernsehschauen, spätabends aufzubleiben, Essen in manchen Fällen. Das löst nicht wirklich den Stress, stimmt's? Würden Sie gerne Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen? Zum Beispiel in der Art, wie Sie mit Stress umgehen. Das sind schwierige Veränderungen. Wie steht es damit, richtig zu essen, gesunde Dinge zu essen? Wie steht es damit, genügend Schlaf zu bekommen? Wie steht es damit, Sport zu treiben? Welche Veränderungen würden Sie gerne vornehmen? Wissen Sie, diese Dinge haben auch einen Einfluss auf unser geistliches Leben. Wie können wir bedeutsam beten am frühen Morgen, wenn wir übermüdet und kraftlos sind. Stimmt's? Wenn wir spät abends aufgeblieben sind und wir uns nicht gut fühlen. Herr Ames hat uns ermutigt, wie wir auch in einer Besprechung im Büro gehört haben, dass wir wirklich unsere Bibel kennen sollten. Sehen wir es als Trainingsprogramm an, in das wir uns begeben müssen, wenn wir die Bibel studieren, dass wir uns einschreiben in den Bibelfernlehrgang und dass wir wirklich unsere Bibel kennenlernen. Manchmal ist das auch schwierig, stimmt's? Manchmal müssen wir uns auch dazu durchringen. Morgens zum Beispiel. Wissen Sie, wir haben eine Wahl. Wenn wir morgens aufwachen, dann können wir entweder aufstehen und studieren und beten, oder wir können uns nochmal umdrehen und noch eine halbe Stunde weiter schlafen. Was geschieht in dieser einen Millisekunde, wenn wir diese Entscheidung treffen, wenn wir aufwachen und sagen, ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich aufstehen und beten und studieren. Ich bin gestern Abend so spät ins Bett gegangen. Ich schlafe lieber noch eine halbe Stunde. Und das Nächste, was wir wissen, ist, dass wir aufstehen und wir haben keine Zeit mehr zum Beten zu studieren. Wir müssen schnell duschen und uns schnell auf den Weg machen. Raten Sie, was den ganzen Tag über geschieht. Alles scheint schief zu laufen. Was ist also wirklich schwieriger zu tun? Gebet und Bibelstudium zu verpassen oder sich die Zeit zu nehmen, mit Gott zu sprechen und Dinge aus dem Weg zu räumen und unsere Beziehung zu Gott aufzubauen, was uns dann hilft, die richtige Orientierung für den ganzen Tag zu haben, dass wir auch das Selbstvertrauen haben, dass wir uns gut fühlen können in dem, was wir erreichen und in der Vision, die wir haben. Was ist wirklich schwieriger zu tun? Welche Veränderungen würden Sie gerne durchführen? Das ist der Punkt. Sind wir bereit, schwierige Dinge zu tun, selbst wenn es um solche Kleinigkeiten geht, die wirklich große Auswirkungen haben können? Schlagen Sie bitte auf Hebräer Kapitel 5 und Vers 13. Das Interessante daran ist, die kleinen Dinge, die wir jeden Tag tun, die kleinen schwierigen Dinge, wie rechtzeitig aufzustehen am Morgen, statt sich nochmal umzudrehen, das ist schwierig irgendwie, aber doch etwas Geringes. Aber wenn wir es heute schaffen und schaffen es morgen wieder und dann am nächsten Tag wieder, und raten Sie, was geschieht. Charakter wird aufgebaut, Gewohnheiten werden entwickelt und unser Leben verändert sich. Unsere Fähigkeit, größere Dinge zu erreichen, erweitert sich. Hebräer 5 und Vers 13. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist noch ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Wir sind also in einem Training, aber wir müssen uns selbst vorantreiben. Jeden Tag. Jeder Tag ist wie eine Liegestütze. Wissen Sie, um stark zu werden, um Stärke zu entwickeln, das ist nicht wirklich so schwierig. Man tut nur eine Sache und dann tut man das Gleiche immer und immer wieder. Man macht eine Liegestütze und dann eine weitere und dann eine weitere. Eine Liegestütze ist nicht wirklich so schwierig. Und doch ist das der schwierigste Schritt. Treffen wir schwierige Entscheidungen oder versuchen wir nur möglichst bequem durchs Leben zu kommen? Versuchen wir, am Ufer entlang zu schwimmen? Sitzen wir nur passiv im Kanu? Wissen Sie, wir nennen diejenigen, die im Kanu sitzen und nicht wirklich mitmachen, Lilienpflücker. Denn es sieht so aus, als würden sie mitpaddeln, aber sie tauchen eigentlich nur ihre Paddel ins Wasser und wenden so viel Kraft auf, wie es braucht, um eine Lilie zu pflücken. Sie beobachten, wie ihr Paddel durchs Wasser treibt und heben es dann wieder raus. Paddeln wir wirklich in unserem Kanu oder lassen wir das Paddel nur durchs Wasser gleiten? Oh, schöner Tag, schöner Tag. Ist das nicht alles schön? Das ist entspannend für diese Person, aber nicht für alle anderen im Kanu. Disziplinieren wir unseren Sinn. Wissen Sie, es geht auch noch um andere Dinge, nicht nur um Gebet und Bibelstudium. Es geht auch darum, Dinge zu lernen, Kurse zu belegen, zum Beispiel den Spokesman Club. Ich glaube, das wurde in den Bekanntmachungen erwähnt. Das war eine fantastische Erfahrung, Teil des Spokesman Clubs zu sein. Wir hatten dort 28 Männer, die sich wirklich ihren Ängsten gestellt haben. Wissen Sie, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten, ist eine der furchterregendsten Dinge für die meisten Menschen. Und dennoch stellen sich diese Männer jeden Monat hin und tun es, obwohl sie dafür bewertet werden, gegenüber ihren Freunden, aber es ist eine erstaunliche Erfahrung. Und sie tun es. Es ist eine schwierige Aufgabe. Erweitern wir unseren Horizont? Versuchen wir neue Dinge? Tun wir die schwierigen Dinge? Wissen Sie, wenn wir davor Angst haben, komisch auszusehen, wenn wir davor Angst haben, neue Dinge auszuprobieren, dann werden wir nie dazulernen, wir werden nie unseren Horizont erweitern können. Wir werden nie aus unserer Komfortzone herauskommen. Stellen wir uns vor, unsere Komfortzone ist dieser Bereich. Was geschieht, wenn wir aus diesem Bereich heraustreten? Wir probieren etwas Neues aus. Nun, unsere Komfortzone erweitert sich. Ist es nicht so? Und was geschieht dann, wenn wir wieder aus dieser Komfortzone heraustreten? Nun, unsere Komfortzone erweitert sich wieder. Und dann, was geschieht, wenn wir wieder daraus heraustreten? Es wird wieder größer. Und noch größer. Und letztlich schauen Sie sich all die Fähigkeiten an, die Sie entwickelt haben. Die Dinge, die Sie erreicht haben, die Dinge, mit denen Sie jetzt vertraut sind, sie zu tun. Dann ist unsere Komfortzone nicht länger dieser kleine Bereich hier und all diese anderen Dinge hier draußen sind schwierig. Es ist eine erstaunliche Entwicklung, wenn wir schwierige Dinge tun, was geschieht? Unser Leben nimmt ganz neue Dimensionen an. Es wird alles viel aufregender, viel spannender. Welche Gebiete Ihres Lebens würden Sie gerne etwas erweitern? Wo würden Sie gerne etwas tun, was Sie immer gerne tun wollten? Wo Sie vielleicht sogar wissen, Sie sollten es tun und Sie müssten sich etwas abverlangen? Nur Sie, nur ich, wir können das für uns selbst beantworten. Ich denke, es ist Zeit, ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen. Nummer 3, eine weitere schwierige Sache für Christen heute, in einem Zeitalter der Apathie und der Bequemlichkeit, ist es, ein Leben der Liebe zu leben. Leben Sie ein Leben der Liebe. Ich weiß, das klingt wie ein schrecklicher Buchtitel für eine romantische Geschichte, aber wirklich, wenn wir verstehen, was Liebe ist, ist es nicht eine der schwierigsten Aufgaben, andere Menschen zu lieben? Dass wir wirklich von Herzen andere Leute lieben. Und ich rede nicht von einem Ehepartner, ich rede von allen Menschen. Ich rede von den 6,9 Milliarden Menschen, von den Nächsten, von unseren Nachbarn, die wir haben. Haben wir die Herausforderung angenommen, wirklich zu lernen, diese Menschen zu lieben? Beachten Sie Matthäus Kapitel 7 und Vers 12. Wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man es sich richtig überlegt, ist das wirklich eine große Herausforderung. Und es geht hier nicht um eine romantische Beziehung, die die Welt sich immer vorstellt unter Liebe. Es ist schwierig, es ist eine Frage der Entscheidung. Und es verlangt uns alles ab, was wir haben. Matthäus Kapitel 7 und Vers 12. Jesus Christus sagte: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, wie schwierig der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Jesus Christus sagte, der Weg ist schwierig. Und ist es nicht interessant, direkt bevor er das gesagt hat, hat er gesagt, liebt andere, wie ihr wollt, dass sie euch lieben. Ist das nur Zufall oder meinte er wirklich, das ist eine schwierige Sache? Wirklich andere Menschen zu lieben, wie wir von ihnen geliebt werden wollen, das ist ein hoher Anspruch, weil wir im Grunde genommen selbstsüchtige und bequemliche Wesen sind. Wir tun sowas nicht natürlicherweise. Es ist schwierig. Wirklich andere zu respektieren, wenn wir den Eindruck haben, sie verdienen es gar nicht, zumindest von unserer Perspektive aus, dass wir wirklich anderen vergeben, wenn sie uns verletzen, sehr schwierig. Wirklich die verletzten Gefühle gehen zu lassen, wenn sie kommen, das ist enorm, ist es nicht so? Das ist die Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Nehmen wir diese Herausforderung an oder vermeiden wir die Herausforderung? Vermeiden wir es so weit wie möglich, solchen Situationen zu begegnen? Wissen Sie, wenn wir so reagieren sollen, wie Christus möchte, dass wir reagieren, dann müssen wir uns solchen Situationen aussetzen. Und wir müssen die Herausforderung annehmen. 1. Johannes 4, Vers 18. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wissen Sie, es ist erstaunlich, was geschieht, wenn wir tatsächlich unsere Brüder lieben. Wenn wir ihnen vergeben und über die Fehler und Schwächen hinwegsehen. Nicht einen tiefen Einblick nehmen, sondern darüber hinwegsehen, was für Fehler und Schwächen andere haben. Wenn wir uns gegenüber anderen entschuldigen, die Verbindungen werden stärker. Wächst da nicht auch die Einheit? Beginnen wir nicht dann auch mehr Respekt füreinander zu empfinden, wenn wir diesen Ratschlägen folgen? Sehr schwierig, aber der Lohn ist erstaunlich. Geschwister, in welchen Bereichen Ihres Lebens, im Umgang mit anderen, würden Sie gerne einen Durchbruch erzielen, indem dass wir andere lieben? Es ist eine schwierige Sache, aber dafür sind wir berufen worden. Das Letzte, worüber wir sprechen werden, die letzte schwierige Sache für Christen, die wir heutzutage tun müssen, Nummer 4, verändern Sie sich und wachsen Sie. Veränderung und Wachstum. Eine der schwierigsten Dinge für uns zu tun, ist es, sich zu ändern. Aber wenn es um unser geistliches Wachstum geht, dann müssen wir diese Herausforderung annehmen. Und zwar mutig. Von Zeit zu Zeit habe ich Personen sagen hören, als sie mit einem Problem konfrontiert waren, nun so bin ich einfach. Ich werde mich nie ändern. So bin ich eben. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Wissen Sie, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich finde das beängstigend, wenn jemand an den Punkt gelangt, dass er sagt, es tut mir leid, ich kann mich nicht ändern, das ist zu schwierig für mich, ich werde mich nicht ändern, das ist mir zu schwer. Was sagen wir dann? Unser Wachstum ist beendet zu diesem Zeitpunkt. Wissen Sie, wenn wir jetzt schon ein vollendetes Produkt wären, welchen Sinn hätte es dann noch weiterzuleben? Dann sind wir bereit für das Reich Gottes. Aber wir müssen überwinden. Und überwinden ist schwierig. Beachten Sie in Matthäus Kapitel 5 und Vers 29. Gibt es irgendetwas, dem Sie sich gegenüber sehen? Stellen Sie sich etwas in Ihrem eigenen Kopf vor? Gibt es irgendetwas, was Sie wissen, dass Sie tun sollten? Sie wissen, dass Sie es überwinden müssten. Aber es scheint einfach zu schwer zu sein. Es scheint einfach außer Reichweite zu sein. Wenn das der Fall ist, dann machen Sie einfach nur den ersten Schritt. Wir müssen Gott um Hilfe bitten, wir müssen uns in seine Hand begeben und wir müssen den ersten Schritt vorantun. Darauf vertrauen, dass er uns helfen wird, den zweiten Schritt zu tun. Denn er wird es tun. Wissen Sie, wenn wir nicht überwinden, werden wir in diesem Leben niemals glücklich sein. Wir werden niemals unser Potenzial erreichen beim Überwinden und Wachsen. Das ist wirklich eine der Herausforderungen des Lebens. Wenn wir später zurückblicken können und sehen können, vor einem Jahr oder vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren war ich eine andere Person als heute. Und mir gefällt es, wo ich heute bin, im Vergleich zu dem, wo ich damals stand. Und ich will nie wieder zurückgehen. Das ist eine der größten Freuden des Lebens. Wenn wir die schwierigen Dinge tun, dann wachsen wir. Matthäus 5, Vers 29. Dort heißt es, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Nun, er sagt hier natürlich nicht wirklich, schneiden Sie sich Ihre Hand ab und reißen Sie Ihr Auge aus. Was er sagt hier ist, um sich wirklich zu ändern, um wirklich zu wachsen, müssen wir schwierige Entscheidungen treffen. Wir müssen uns der schwierigen Situation gegenüberstellen und müssen den ersten Schritt tun. Er sagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Gott wird uns helfen, wird uns unterstützen, aber wir müssen ihm zeigen, dass wir uns dazu verpflichten und die Schritte in die richtige Richtung machen, um zu zeigen, dass wir uns wirklich ändern wollen. Wissen Sie, Paulus hat gesagt, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Geschwister, denken wir so? Können wir schwierige Dinge tun? Limitieren wir uns nicht selbst in den Segnungen, die wir erhalten können? Folgen wir nicht der Denkweise der heutigen Welt, die uns immer sagen will, lehn dich doch einfach zurück. Mach dir keine Gedanken. Du musst dich nicht ändern, du musst nicht wachsen. Du musst dich nicht selbst disziplinieren. Hör auf deinen Durst. Tu doch nicht so schwierige Dinge, das wäre doch unbequem. Du willst doch nicht unbequem leben. Wissen Sie, es ist interessant. Noch vor ein paar Generationen wäre Reisen eine sehr schwierige Angelegenheit gewesen. Das schönste Fahrzeug vor etwa 100 Jahren würde heute in keiner Weise mithalten können mit den meisten Autos, die wir heute fahren. Und wenn wir uns da hineinsetzen, dann sind die Sitze sehr weich und bequem. Wir können sogar das Klima regulieren, sodass es ganz genau richtig ist. Wir können sogar einrichten, dass derjenige, der rechts sitzt, ein anderes Klima hat, als der links sitzt. Und wenn Sie sich ein bisschen kühl fühlen, dann können Sie es verändern. Wenn Sie sich etwas zu warm fühlen, dann können Sie es auch ändern. Und wenn wir gelangweilt sind mit der Person, die neben uns sitzt, dann können wir das Radio einschalten. Wissen Sie, alles um uns herum ist dazu eingerichtet, es uns bequem zu machen. Und wenn wir nicht sorgfältig sind, dann beginnen wir eben so zu denken. Wir beginnen zu denken, dass alles, was unbequem ist, schlecht ist. Aber wissen Sie, wenn wir unser Potenzial erreichen wollen, wenn wir in Gottes Reich sein wollen, wenn wir das Werk tun wollen, dann müssen wir ein paar schwierige Dinge tun. 2. Chronik, Kapitel 16 und Vers 9. Herr Sheldon Monson las diese Schriftstelle bei einem unserer Bibelstudien vor etwa einer Woche, und es hat mich wirklich beeindruckt. Es geht um die Geschichte von König Asa, wie er stark und Gott gehorsam anfing, Aber er ist davon abgefallen, er hat aufgehört, schwierige Dinge zu tun. Und schauen wir, was Gott zu ihm gesagt hat. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Dort heißt es, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott möchte seine Stärke zeigen, in uns. Er möchte uns die Hilfe geben, die schwierigen Dinge zu tun, die wir tun müssen, dass wir den ersten Schritt tun, dann den zweiten Schritt und dann den nächsten Schritt, sodass wir letztlich in seinem Reich sein können. Er ist da, um uns zu helfen. Er sucht nach den Menschen, denen er helfen kann. Ist das nicht erstaunlich? Was für eine enorme Ermutigung, wenn wir darüber nachdenken. Gott sucht nach denen, die er stärken kann, nach denen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Nach Menschen, mit denen er arbeiten kann, nach Menschen, durch die er seine Kraft demonstrieren kann. Er sucht nach Gelegenheiten, uns zu ermutigen, uns zu stärken, schwierige Dinge zu tun. Nehmen wir die Herausforderung an? Die Entscheidung liegt bei uns. Ich möchte zum Schluss eine letzte Schriftstelle lesen. Hebräer 10 und Vers 32. Schlagen wir auf Hebräer 10 und Vers 32. Sie und ich haben unglaubliche Gelegenheiten heutzutage. Wir wissen das. Wir haben enorme Vorzüge und Segnungen in diesem Leben und im folgenden Leben. Wir haben so viele Dinge, die Gott für uns tut und durch uns tut. Aber wissen Sie, es bedarf dieses einen ersten Schrittes. Und manchmal ist es schwierig. Haben wir uns im Herzen vorgenommen, diesen Schritt zu gehen? Hebräer 10, Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum, so sagt er, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geben sie nicht auf. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, sagt Gott, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir können nicht zurückweichen. Wir können jetzt nicht aufhören, nachdem wir so weit gekommen sind. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Geschwister, wir sind weit gekommen. Viele von uns sind diesen Weg schon sehr lange gegangen, andere weniger lang. Aber wir haben alle überwunden, wir haben alle unsere Schwierigkeiten gehabt. Lassen Sie uns jetzt nicht aufgeben. Lassen Sie uns nicht das Handtuch werfen, lassen Sie uns jetzt vorangehen. Seien wir nicht furchtsam, haben wir keine Furcht davor, schwierige Dinge zu tun. Denn durch Herausforderungen, durch widrige Umstände, kann Gott uns weiterentwickeln. Zu einem wunderbaren, vereinigten und liebevollen Team, das er für alle Ewigkeit gebrauchen kann. Wir haben so viele Dinge, auf die wir uns freuen können. Tun wir die schwierigen Dinge.